Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Ja, hallo zusammen. Hier ist eine neue Episode vom Kurswechsel Podcast. Ich sitze hier heute zusammen mit Thorsten Haase, dem Geschäftsführer der HEC. Die HEC ist ja unsere Kurswechsel-Muttergesellschaft und ich freue mich ganz besonders, den Thorsten heute hier bei mir zu haben. Hallo Thorsten.
Hallo Frank.
Schön, dass das geklappt hat. Thorsten, erzähl doch mal ein bisschen was. Wer bist du überhaupt?
Wie viel Zeit hast du denn?
Naja, wir schauen mal, wie viel Zeit wir uns nehmen.
Wer bin ich? Also bin der Thorsten, bin Geschäftsführer der HEC, HEC, Hanseatisches Softwareentwicklungs- und Consulting GmbH. Du hast so schön gesagt, die Mutter von Kurswechseln. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich eines Tages auch Mutter werden könnte, sondern eher Vater. Soll ich ein bisschen was erzählen zur HEC?
Ja, sehr gerne. Wo kommt die HEC her? Wie lange gibt es die HEC?
Eins meiner Lieblingsthemen. Die HEC hat in diesem Jahr Geburtstag gefeiert. 30 Jahre. Und das ist für ein IT-Haus doch schon etwas ganz Besonderes. Denn wenn man so ein bisschen mal in die Historie schaut, Häuser, die ein ähnliches Alter hätten haben können, sind entweder in der Zwischenzeit aufgekauft worden oder es gibt sie schlicht und ergreifend nicht mehr. Was aber ganz spannend ist, ich glaube, das könnte diejenigen, die diesen Podcast dann verfolgen, interessieren, dass die HEC zweierlei ist. Die HEC ist eins der ersten Startups, damals hat man das noch gar nicht so genannt, die gegründet worden sind. Warum? Warum glaube ich, dass das eines der ersten Startups war? Die HEC wurde in eine Zeit hinein gegründet, die IT-technisch sehr stark von Host-Umgebungen dominiert worden ist. Großrechner, zentrale Systeme, Rechenzentren, große IT-Abteilungen. Und die Gründungsväter hatten meines Erachtens damals eine ganz kluge Idee. Alle diejenigen, die jetzt zuhören und sich daran erinnern, wann sie ihren ersten PC auf dem Tisch hatten, vielleicht einen Commodore, einen Atari, was weiß ich, die werden mir wahrscheinlich recht geben, dass vor 30 Jahren oder die ersten Gedanken zur HEC gab es ja vor über 30 Jahren, eine solche Rechnerkonstellation überhaupt noch gar keine große Rolle gespielt hat, vor allen Dingen nicht im unternehmerischen Alltag. Und die HEC wurde gegründet, um Softwarelösungen zu konzipieren und zu realisieren auf dezentralen Systemen, PC, und das Ganze mit grafischen Benutzeroberflächen, Windows. Und so Ende der 80er Jahren gab es auch die erste Software in diesem Umfeld, aber es gab kaum kommerzielle Systeme. Es gab das eine oder andere Office-Produkt. Die HEC sollte jedenfalls solche Softwarelösungen bauen und das ursprünglich gesehen sogar für den Bereich Public Sektor. Also damals wollte man gerade in dem Bereich der öffentlichen Verwaltung auch Impulse setzen. Zur damaligen Zeit, vielleicht ganz kurz nochmal, gab es weder Mitarbeiter, die entsprechend von den Hochschulen oder in den Hochschulen qualifiziert worden sind, oder auch die duale Ausbildung war noch nicht so weit. Es gab keine Tools oder kaum, um entsprechend auch professionelle Software zu entwickeln. Und es gab vor allen Dingen keine Kunden, die irgendwas damit auch anzufangen wussten. Also ein Start-up mit all den Risiken, die sich damit verbunden haben. Und das andere, was noch ganz spannend ist, die HEC ist auch eins der ersten Private-Public-Partnership-Vorhaben gewesen. Denn es wurde gegründet von einem öffentlichen Auftraggeber vom Land Bremen, von einem großen industriellen Partner der Siemens AG, die damals noch über einen eigenen IT-Bereich verfügte, und von einem Beratungshaus der damaligen PDV. Und diese drei Gesellschafter haben sich zusammengetan und die Gründungsväter hatten eine kluge Idee.
Ja, spannend. Jetzt bist du als Person ja auch schon irre lange hier dabei, auch als Geschäftsführer. Wann bist du denn eingestiegen?
Ich bin noch nicht ganz, obwohl ich deutlich älter als 30 Jahre bin, bin ich selbst noch nicht ganz 30 Jahre dabei, mache das Ganze seit über 20 Jahren. Und der Zufall bestimmt ja das Leben. Ich glaube, dass man nicht alles planen kann. Ich selbst bin nach dem Studium in den IT-Vertrieb gegangen, eines großen Unternehmens, der Siemens AG. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und eines Tages hat man mich gefragt, Mensch, ja, Sie können sich nicht vorstellen, wir haben da so ein ganz kleines, smartes Softwarehaus, dass Sie da mal schauen, wie man das weiterentwickeln kann. Und das war so Mitte der 90er Jahre. Das mache ich gerne, ich schaue mir das mal an. Hatte aber im Kopf ganz sicher auch weiter IT-Vertrieb machen zu wollen. Das hat mir dann, was ich vorgefunden habe, unheimlich viel Spaß gemacht zu sehen, einerseits unternehmerisch, welche Möglichkeiten man hat, mit einem tollen Team Dinge auch zu gestalten, und das andere viel nativer auch mit Kunden interagieren zu können aus einem kleinen Unternehmen heraus, als das in einem großen Konzern möglich gewesen ist. Und rückblickend kann man sagen, Mensch, das war doch irgendwie erst vorgestern, als wir hier gestartet haben. Aber auf der Zeitachse tatsächlich, wenn man das mit Jahresringen bezeichnet, sind das auch schon einiges über 20 Jahre, die ich jetzt hier in der HEC und für die HEC tätig bin.
Ja, Wahnsinn. Zum Teil hast du meine nächste Frage schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Wenn du das so lange schon machst, was treibt dich an? Ne? Also am selben Thema oder in derselben Organisation über so lange Zeit mit vollem Engagement aktiv zu sein?
Das ist eine gute Frage. Wenn es immer dasselbe wäre, ja, ich glaube, dann hätte man mittlerweile auch die Freude daran verloren. Es sind immer wieder andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, und zwar sowohl intern als auch extern. Bleibe ich mal bei den Kundensituationen. Wir setzen uns als IT-Dienstleister immer wieder mit anderen Anforderungen, die Kunden haben in den unterschiedlichen Branchen, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo die Kunden stehen in ihrem eigenen Sein, auseinander. Das heißt, die Aufgabenstellungen inhaltlich sind immer wieder unterschiedlicher Art. Dann sind die Möglichkeiten, die am Markt verfügbare Technologien bieten im Arbeitsalltag, werden auch immer wieder andere. Das heißt, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen und sagen, wie kann ich am Markt verfügbare Technologien in Kundensituationen implementieren und nutzen. Und last but not least, und ich denke, das ist das Allerspannendste, dass man sich immer wieder selbst die Frage stellen muss als Person, als in dem Fall als Thorsten Haase, aber auch in dem Team oder mit den Teams, mit denen man wirkt, und damit auch die Gesamtorganisation, wie stellen wir uns auf? Ja? Wie gestalten wir unsere eigene Entwicklung? Und da sind wir natürlich immer wieder neu gefordert, uns damit nicht nur auseinanderzusetzen, sondern auch Antworten zu finden. Und der letzte Punkt ist der, dass man selbst natürlich, wenn man sich so ein, ja, ich sag mal, ein Lebenszyklus nicht an der Software, ich sag das mal schmunzelt, auch eines eigenen Berufslebens anguckt, ist es natürlich unheimlich spannend, sich auch immer wieder mit neuen Kolleginnen und Kollegen geistig, inhaltlich auseinanderzusetzen, zu lernen von neuen Kolleginnen und Kollegen, die Impulse setzen und die einen auch selbst bereichern und einen darüber auch jung halten.
Jetzt weiß ich ja, dass sich die HEC auch organisatorisch über die Jahre und die Jahrzehnte immens verändert hat. Vielleicht magst du uns da mal teilhaben lassen, was da so in der Vergangenheit Ideen waren und wie die aktuelle Organisation der HEC funktioniert, in Anführungsstrichen.
Das ist in der Tat, danke, dass du das ansprichst. Das ist in der Tat ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich komme aus einer Zeit und aus einem Unternehmen, habe ich gesagt, aus einem Konzern, wo alles deutlich anders gewesen ist, als wir das heute vorfinden. Was ist anders gewesen? Ich bin mit dem Gedanken in dieses Unternehmen damals hineingekommen, dass man das, was in einem großen Unternehmen zur damaligen Zeit gut gelaufen ist, dass man das Ganze übertragen kann. Heißt, wir setzen Bereiche auf, wir setzen Bereichsleitungen auf, die bestimmte Themen vorantreiben, die für Teams verantwortlich sind. Wir incentivieren diese Bereiche, die Mitarbeitenden in den einzelnen Teams. Heißt, wir schaffen eine Art von Wettbewerb mit den einzelnen Segmenten, die wir haben. Und durch diesen Wettbewerb der Bereiche untereinander wird dieses Unternehmen vorangetrieben. Das heißt, Verantwortung, heute würde man sagen, in Form von Silos zu haben. Und die Klammer darüber wurde insbesondere gesetzt durch einen Rahmen, der wieder stark determiniert wurde, auch durch eine Art von Controlling. Heißt, wir haben damals uns eine Organisation gegeben, die sehr stark auf der einen Seite dezentral gewesen ist, die Dezentralität aber sich nicht in Form einer Netzwerkorganisation wiedergefunden hat, auf den Punkt gebracht. Jeder Bereich hat versucht, ein möglichst optimiertes Eigenleben auch herauszugestalten. Das hat dann ist über viele, viele Jahre auch gut gegangen. Und es ist insbesondere deshalb gut gegangen, weil wir ähnliche Strukturen natürlich auch bei unseren Kunden vorgefunden haben. Die HEC hat sich von Mitte der 90er Jahre an sehr erfolgreich auch entwickelt, was natürlich auch dazu geführt hat, Und das ist eine der Erkenntnisse und auch Lehren, die ich persönlich gezogen habe, dass Erfolg auch viele Dinge kaschieren kann. Vor allen Dingen, wenn man Erfolg reinweg monetär und in Form von Zahlen bemisst. Die HC war, was das allein den wirtschaftlichen Output oder die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse anbelangt, immer ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, gemessen an der Größe. Und da ist tolle inhaltliche Arbeit auch geleistet worden von den Teams. Was wir aber nicht beachtet hatten, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht einfacher für uns gewesen wäre, Dinge rechtzeitiger umzusteuern, ist, dass Märkte sich verändern, dass Kunden viel schneller Ergebnisse haben wollen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit mit unserem doch sehr stark wasserfallgetriebenen Vorgehen, was das Operative anbelangt, eingespeist hatten. Wir haben vernachlässigt, dass auch eine Art von neuer Mitarbeitergeneration zu uns kommt, die auch andere Anforderungen haben, die mehr das Thema der Sinnvermittlung, für die das eine größere Rolle spielt, für die das Thema der Gestaltungsräume eine größere Rolle spielt, für die das Thema aber auch der Individualisierung, was ihre persönlichen Belange anbelangt, betrifft, eine größere Relevanz hat. Und so kamen wir aus einer recht erfolgreichen Welt, nicht nur an den Zahlen, sondern auch was unsere Kundensituation anbelangt, und haben, ja, ich kann mal einfach sagen, ein Stück weit auch verpennt und die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt, kaschiert dadurch, wie ich eingangs sagte, dass die Ergebnisse gestimmt haben.
Und was war dann jetzt konkret das, was ihr an Veränderungen auf den Weg gebracht hat? Wie funktioniert denn die Organisation der HEC heute?
Was haben wir getan? Wir haben tatsächlich uns angesehen und sagen, was wird vom Markt her erfordert? Ich habe das Thema Geschwindigkeit angesprochen. Das ist aber natürlich nur ein Aspekt. Was wir erkennen mussten, ist, dass Softwareentwicklung, so wie sie in der Vergangenheit praktiziert haben, reinweg wasserfallgetrieben in Kombination mit immer komplexer werdenden Anforderungen der Kunden in Verbindung mit der Geschwindigkeit, was das Thema Time to Market anbelangt, in Verbindung damit, dass unsere Kunden natürlich in der Zwischenzeit auch dahingehend die IT-Unterstützung nicht nur bezogen auf die eigene Organisation gesehen haben, sondern die IT-Unterstützung und Prozesse immer weiter vorverlagert haben in Richtung ihrer eigenen Kunden, dass dadurch auch nicht nur eine höhere Dynamik, sondern auch Volatilität hineingekommen ist. Heißt, wir mussten operativ etwas umbauen. Das haben wir getan. Wir sind auf agile Entwicklungsprinzipien, Methoden, die wir angewandt haben, umgestiegen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen und haben dann, um das mal auch abzukürzen, erkannt, dass das natürlich auch einen Impact auf die Gesamtorganisation hat. Das heißt, wenn ich im operativen Arbeitsalltag etwas ändere, dann können wir nicht mit eher starren Bereichsorganisationen versuchen, darauf dann auf die Herausforderungen im operativen Geschäft auch Antworten zu geben. Und insofern sind auch das umgebaut worden, weg von dieser für uns eher starren Silo-Organisation, mehr, ja, heute würde man sagen, zu einer fluiden Netzwerkorganisation.
Und wie ist da aktuell so dein Eindruck? Funktioniert das in Perfektion oder gibt es da Dinge, wo du sagst, naja, da müssen wir vielleicht auch sozusagen als Organisation in Zukunft weitere Optimierungen oder so vornehmen? Wo stehst du da gerade?
Ich glaube, man tut gut daran, also in dem Moment, wo man meint, man hat etwas perfektioniert, muss man sehr stark aufpassen, ob man da nicht einem Trugschluss unterworfen ist. Und die Frage ist, woran bemisst man das denn? Ich persönlich glaube, dass Organisationen, das gilt für uns hier in der HEC, aber permanenten Veränderungen künftig unterworfen sind. Und dieses Thema Neuerfinden gilt für einen selbst, dass man Dinge immer wieder hinterfragen muss. Ist man richtig aufgestellt dabei als Einzelperson? Ist man mit den Teams richtig aufgestellt? Aber ist man auch mit der Organisation richtig aufgestellt? Ich glaube, dass es die mit unterstrichenem Artikel richtige Organisation immer nur bezogen auf einem Zeitpunkt oder besser gesagt auf einen Zeitraum ergibt. Wir werden uns immer wieder adaptieren müssen an unterschiedliche Herausforderungen der Märkte an, unterschiedliche Herausforderungen der Kunden. Und ich schließe nicht aus, dass eine Teilorganisation eines oder Teile einer Organisation möglicherweise auch sich differenzieren von den anderen, weil wir auch mit bestimmten Kunden eben halt anders agieren müssen als mit anderen. Wir haben heute eine fluide Netzwerkorganisation. Ich kann ja nicht sagen, wie die in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Ich glaube, dass diese Dinge sehr stark und immer stärker als früher auch Veränderungen unterworfen sind. Und das ist das Neue. Früher hat man sehr stark einen Organisationsplan gehabt, einen fertigen, der ab und zu mal geändert wurde, aber mehr wurde er auf Namensebene geändert. Da gab es klassische Stellenbeschreibungen, da hat sich jemand drauf beworben, ist jemand eingestellt worden, dann sind die Kompetenzen mal angereichert worden. Da gab es sehr klassische Modelle, nicht nur was die Karriere anbelangt, sondern auch was die Stabilität einer Gesamtorganisation betrifft. Und diese Dinge werden sich meines Erachtens immer stärker ändern. Im wissensbasierten Unternehmen wie bei uns als IT-Dienstleister und als Beratungshaus allemal. Ich glaube aber auch, dass sich das in ganz anderen Branchen und ja auch niederschlagen wird.
Sehr, sehr spannend. Stichwort neu erfinden. 2017 ist die erste 100%ige Tochtergesellschaft der HEC, sprich die Kurswechsel Unternehmensberatung gegründet worden. Was war die Idee dahinter?
Gut, dass du das ansprichst. Ich würde ganz gerne noch einmal zurückgehen zu den Anfängen der HEC. Die HEC hat ja 3 Buchstaben. Das eine ist das Hanseatische. Ich denke, subsumieren sich die Werte der HEC. Dann das E für Softwareentwicklung. Das haben wir indirekt ganz kurz besprochen. Auch das C für Consulting, für Beratung. Und auch das haben die damaligen Gründungsgesellschafter sehr klug herausgearbeitet, dass wir das operative Geschäft, das Thema der Softwareentwicklung, der Softwareproduktion, nicht losgelöst betrachten können von dem Thema der Beratung. Die HEC hat sich sehr frühzeitig eine Technologiekompetenz aufgebaut und dort Kunden beraten. Sie hat vor allen Dingen auch sehr frühzeitig eine Prozesskompetenz aufgebaut, ohne die wir ja gute Softwareentwicklungsprojekte, Stichwort Requirement Engineering, gar nicht tun könnten. Und das, was wir, und jetzt springe ich mal in die Neuzeit, in das Jahr 2017 oder noch besser in das Jahr 2016 erkannt haben, ist, und da unter diesem Zauberwort der Digitalisierung, dass wenn ich heutzutage gute Digitalisierungsvorhaben voranbringen will, aufsetzen und erfolgreich in Anführungsstrichen zu Ende bringen will und wenn ich die positiven Effekte daraus für eine Organisation, für ein Unternehmen haben will, dann bedarf es mehr als Bits und Bytes oder der Vernetzung von Toaster und der Waschmaschine, sondern es hat sehr stark nicht nur IT und Prozesse betrachten, sondern auch das Thema Menschen und Organisation. So, und diese Erkenntnisse heraus, die gereift sind bei uns einerseits durch das operative Geschäft. Wir haben agile Entwicklungsmethoden, habe ich ja vorhin gesagt, eingeführt. Sehr stark setzen wir da auf Scrum und erkannt, dass wir dann an Grenzen einer Organisation stoßen. Das haben wir auch bei unseren Kunden festgestellt und gesagt, okay, wenn wir Veränderungen im operativen Bereich einführen, dann darf das auch bei unseren Kunden nicht an die Grenzen der Organisation stoßen. Dann auch da sind Veränderungen notwendig. Das ist das eine. Das andere wieder zurück zu Digitalisierungsvorhaben, die wir eben halt nicht nur technologisch prozessual betreiben können. Das sind die beiden Impulse gewesen, die wir hatten aus dem operativen Geschäft und aus der Beobachtung bei den Kunden heraus und überlegt, wie können wir unsere Erkenntnisse, unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse austauschen mit Kunden. Wie können wir das am Markt vernünftig platzieren, dass man uns da wahrnimmt, auch als Gesprächspartner? Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das aus einem IT-Haus heraus schwierig werden wird, aus der HEC direkt gesagt haben, wenn wir einen solchen Impuls setzen wollen, dann brauchen wir schlicht und ergreifend einen anderen Marktzugang. Und das war die Initialsekunde von Kurswechsel. Und was braucht man aber noch? Es hilft nichts, wenn wir nur aus einer Idee heraus, wir wollen einen anderen Marktzugang haben. Wir brauchen natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die für diese Sache brennen, die auch einen bestimmten Erfahrungshorizont mitbringen und sagen, ja, das Thema gute Digitalisierungsvorhaben kann ich eben halt nur dann implementieren und die Effekte daraus erzielen, wenn ich das Thema Organisation angehe, die eben diesen Erfahrungshorizont mitbringen und die Spaß haben, mit Menschen und ja zu interagieren mit Unternehmen, die genau diese Dinge, die wir schon ein Stück weit hinter uns haben, noch vor der Brust haben und sich mit uns da auch auseinandersetzen wollen und die eben halt unsere Impulse ja einfach auch wertzuschätzen wissen.
Ja, ich bin natürlich super dankbar für diese Idee, weil sonst wäre ich vielleicht nicht hier, wer weiß. Genau. Vielleicht noch mal so ein, zwei Themen zu dir persönlich. Kannst du für dich greifen, was denn so die Stärken und vielleicht auch Schwächen von Thorsten Haase sind?
Das ist eine spannende Frage, Frank, mit den Stärken und Schwächen. Ich sage mal so, das, was die Stärken anbelangt, sollen andere beantworten. Ich rede mal über die Herausforderung, vor denen auch ich gestanden habe. Wenn man davon überzeugt ist, dass eine Organisation gut funktioniert und gute Ergebnisse abliefert, und dann nistet man sich selbst auch in einer gewissen Komfortzone ein. Und da herauszukommen, und zwar nicht mit einem klassischen Repertoire, was man vielleicht sagt, okay, ich verändere an dem einen oder anderen Symptom etwas, sondern tatsächlich auf die Ursache zu kommen, wo es dann auch weh tut und zu sagen, okay, ich muss etwas verändern, ich muss auch etwas an mir verändern. Dazu gehört das Thema Verantwortung. Das ist mir sehr wichtig, wenn man früher immer für sich auch so oder möglicherweise so ein Weltbild hatte, dass die Verantwortung in den Hierarchieebenen und letztendlich auch beim Geschäftsführer liegt, zu erkennen, dass das Blödsinn ist, dass die Verantwortung liegen sollte, wo die größtmöglichste Kompetenz auch ist für die Themen. Das einfach zu erkennen und da ein Stück loszulassen. Und die Währung, die man dafür gibt, ist das Thema Vertrauen. Und jetzt ist bei mir etwas, muss ich sagen, ganz, ganz Spannendes passiert persönlich. In dem Moment, wo man Kollegen und Kolleginnen, die in den Teams, einfach denen das Vertrauen gibt, dass sie die Verantwortung, weil sie über die größtmöglichste Erfahrung, das größtmöglichste Know-how auch verfügen, dass da was Gutes bei rauskommt. Ja? Und mit welcher Begeisterung, mit welchem Enthusiasmus diese Dinge dann vorangetrieben werden und die vielen neuen Ideen, die entstanden sind, auch durch diese Organisation, die man auch zulassen muss, ja, das begeistert mich ganz besonders. Ich gebe aber auch zu, das ist nicht so eine Eingebung über Nacht. Selbst wenn man sie hätte, muss man sie immer noch für sich tatsächlich zulassen. Ja, und das ist etwas gewesen, was ich nicht subsumieren möchte unter Stärken und Schwächen. Aber die Veränderung, die tut an der einen oder anderen Stelle tatsächlich schon weh. Man verlässt eine eigene Komfortzone dann auch mit all den negativen Dingen, die vielleicht auch damit mal verbunden worden sind, und begibt sich in eine, in Anführungsstrichen, neue Welt, ohne dass man weiß, was einen da konkret erwartet. Und ich würde diesen Schritt natürlich mit dem Wissen von heute immer wieder gehen. Und ich frage mich augenzwinkernd, warum hast du das nicht schon ein paar Jahre eher gemacht?
Ja, ist eine Menge Mut erforderlich, um sowas zu tun. Hast du sehr schön beschrieben. Ich habe zu dem Thema so ein Motto, was ich in dem Zusammenhang immer gerne erwähne. Wer loslässt, hat die Hände frei. Das beschreibt das, glaube ich, sehr gut, ne? Weil viele Manager, die in der Vergangenheit es gewohnt waren zu kontrollieren, auch in vielen Details mitzudiskutieren, natürlich auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben. Und wer einfach dieses Vertrauen gegenüber Teams und Spezialisten aufbaut, kann sich dann vielleicht auch um zukunftsweisende und andere spannende Dinge kümmern, ne? So, das ist so das, was ich damit verbinde.
Gebe ich dir absolut recht. Ich sehe Führung, ich rede jetzt gar nicht über Geschäftsführung, sondern Führung allgemein, heute auch in einem ganz anderen Kontext. Führung muss meines Erachtens Rahmen setzen auf der einen Seite und dafür Sorge tragen, dass sich Mitarbeitende in der Organisation entwickeln können, was sie Früher hätte man auch gesagt, fördern und fordern. Das hat aber heute nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. Man muss Dinge zulassen. Was Veränderungen anbelangt, Organisationen war ich vorhin dabei, dass immer wieder Dinge auch auf den Prüfstand kommen. Man muss zulassen, dass man natürlich selbst überhaupt nicht alles besser weiß. Aber in den Dingen, wo man vielleicht auch persönlich stark ist, genauso wie Fachexpertise beispielsweise im operativen Bereich bei den Kolleginnen und Kollegen ist, hat man vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich, bei mir möglicherweise das Thema Vertrieb, eine Expertise, die Dritte wieder nutzen können. Und darüber sollten sich Führungskräfte dann einbringen. Das ist das eine mit ihrer inhaltlichen, fachlichen Kernkompetenz, und das betone ich, weil Führung ist ja nicht Gott gegeben und darf in keinem Fall durch den Stellenplan determiniert sein, sondern Führung zeichnet sich für mich neben dem, dass ich erwarte von einer Führungskraft, dass sie sich auch an der einen oder anderen Stelle inhaltlich einbringt mit Impulsen, zeichnet sich dadurch aus, dass man Mitarbeitenden Wege aufzeigt, sie dabei unterstützt, dass sie sich persönlich weiterentwickeln. Und über diese Entwicklung entwickelt sich dann meines Erachtens auch die Organisation weiter. Und by the way, das sind auch Dinge, die unsere Kunden wahrnehmen, die einfach Dinge wahrnehmen, die, wie gerne Kolleginnen und Kollegen hier bei HEC oder im Kurswechsel, ich sage auch im ganzen Team Neustar sind, die das einfach leben, und der Kunde bekommt das mit, ja, und schließt darauf zurück, hey, das sind Menschen, da haben wir schnelle Entscheidungswege, die haben eine intrinsische Motivation, die bringen mich als Kunden auch voran. Ja. Aber natürlich hat auch eine solche Organisation, das dürfen wir nicht verhehlen, an der einen oder anderen Stelle auch nochmal Schwächen. Ich persönlich möchte aber nicht wieder zurück, auch wenn natürlich, das sage ich auch augenzwinkernd, durchaus mal eine Millisekunde da ist, wo man sagt, ja, aber früher war auch nicht alles schlecht, aber zurück, nein, wollen wir nicht mehr.
Nee, natürlich nicht. Jetzt könnten wir noch stundenlang weiter klönen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was macht Thorsten Haase denn in seiner Freizeit, um einen Ausgleich zu schaffen zum zeitaufwendigen Job hier bei der HEC?
Das ist auch eine spannende Frage. In der Tat, ich habe etwas, was für mich Ausgleich schafft, was für andere vielleicht sehr eher stressig anzumuten ist. Ich reise gerne, und zwar nicht auf die Sonnenliege, sondern ich schaue mir unheimlich gerne Megacities an, weil mich das Thema, warum ist das so? Mich interessiert die Entwicklung von Ländern, aber insbesondere die Entwicklung von Städten. Wie kommen große Städte mit den Herausforderungen unserer Zeit klar? Wie schaffen sie Räume für Menschen? Und da habe ich das Thema Infrastruktur, da finde ich das Thema Digitalisierung operationalisiert vor. Da sehe ich Menschen in ihren Arbeitsräumen, in ihren Arbeitsstätten, Arbeitsumgebungen, aber auch natürlich, was ihre Wohnsituation anbelangt. Und daraus Rückschlüsse zu ziehen und Erkenntnisse, wie können sich Gesellschaften weiterentwickeln, und auch festzustellen, dass wir die Maßstäbe, die wir hier haben, beispielsweise in Deutschland, nicht auf jedes Land der Welt übertragen können. Das finde ich ganz spannend, und das bereichert mich persönlich.
Ja, cool. Welche Stadt hat dich denn so am meisten beeindruckt auf deinen Reisen?
Ich würde sagen, man muss das differenzieren. Wenn man dann tatsächlich, dann ist es zurückgeht, so ein bisschen romantisch wird, dann ist es vielleicht gar nicht eine dieser Megacities. Dazu gehören sicherlich solche Städte wie Kapstadt oder wie San Francisco. Wenn man das unter dem Aspekt, wie entwickeln sich Metropolen weiter, die Gedanken, die ich eben hatte, dann Tokio, Shanghai. Aber auch eine Stadt wie Mumbai ist unter ganz anderen Gesichtspunkten gerade auch gesellschaftlich höchst spannend. Ich bin aber, das merkst du vielleicht an den einen oder anderen Namen, den ich jetzt genannt habe, durchaus auch ein Fan in Anführungsstrichen von asiatischen Großstädten. Und da zieht es mich auch demnächst wieder hin. China steht auf dem Plan.
Ja, cool. Ja, dann viel Spaß dabei.
Vielen Dank.
Und ja, vielen Dank, dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften. Für die Hörer da draußen, Feedbacks immer wieder gerne an podcast@kurswechsel.jetzt. Thorsten, dir vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frank.
Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.